Gesundheitsgespräch. Sie fragen, Ärzte antworten. Ein Podcast von Bayern 2.
Willkommen zum Gesundheitsgespräch auf Bayern 2. Im Studio ist Ulrike Ostner. Unser Thema heute: Heuschnupfen und Co. Was tun gegen Allergien? Und mein Gast ist die Internistin Dr. Waschma Safi. Am Telefon erreichen Sie sie unter 0800 246 2469. Und falls Telefonieren gerade schlecht ist, dann schicken Sie uns einfach eine Sprachnachricht über WhatsApp oder Signal an 0151 7220 2207. Guten Morgen, Frau Dr. Safi.
Guten Morgen, Frau Ostner.
Allergische Reaktionen auf Liebe, das war gerade in unserem Lied, das wir gehört haben, die sehen Sie in der Klinik hoffentlich nicht. Aber welche allergischen Reaktionen, die so schlimm werden können, dass man ins Krankenhaus muss, gibt es denn?
Also tatsächlich die aggressivste oder auch so gefährlichste Allergie, in Anführungsstrichen, die man haben kann, sind tatsächlich Erdnuss. Das ist das, was schon wirklich in sehr, sehr kleinen Dosen fast tödlich enden kann. Und dann gibt es aber noch diese ganzen anderen Sachen wie Bienenstiche, Medikamentenallergien. Die können auch schon alle relativ schwer sich darstellen. Heuschnupfen, das fällt aber dann natürlich wieder in die leichten Kategorien. Und da hört man schon so ein bisschen raus. Allergie ist halt nicht gleich Allergie oder allergische Reaktion ist nicht gleich allergische Reaktion. Da gibt es halt eine Bandbreite.
Wenn wir mal beim Schlimmsten anfangen, der gefürchtete allergische Schock, wie sieht der denn aus, wenn wir den erleiden?
Also der ist tatsächlich gefährlich deswegen, weil es zu einer Kreislaufdysregulation kommt. Das heißt, der Blutdruck sackt halt ganz schlimm ab, ja, und der muss dann stabilisiert werden. Und das entsteht durch so eben eine überschießende Immunreaktion. Ja. Und da kann es eben aber auch dazu kommen, dass nicht nur der Kreislauf das eine Problem ist, sondern das andere auch, dass zum Beispiel Atemwege zuschwellen, ja, und man einfach keine Luft mehr bekommt. Das sind so diese sehr eindrücklichen Bilder sozusagen.
Ja, schreckliche Vorstellung. Ja. Was passiert denn bei einer allergischen Reaktion überhaupt im Körper?
Also es ist tatsächlich so, es gibt verschiedene Arten von allergischen Reaktionen. Das, wo wir wahrscheinlich heute am häufigsten drüber sprechen werden, ist die sogenannte Typ-1-Allergie. Also man weiß ja, wenn man zum Beispiel, also das Problem habe ich, ja, wenn man so mit auf Nickel zum Beispiel allergisch ist.
Die und Ohrringe.
Den tollen Modeschmuck, ja. Ja, der in echt viel zu teuer wäre zum Kaufen, aber nickelhaltig nicht geht. Ja. Da weiß man ja, das ist eher so eine lokale Reaktion. Die entsteht anders, die ist durch Zellen vermittelt. Ja, durch Immunzellen. Und dadurch ist es dann so umschrieben auf der Haut. Während hingegen man weiß ja, dass man zum Beispiel, wenn man gegen Pollen allergisch ist, da ist schon deutlich mehr betroffen. Ja, das ist so die Nase, die Augen, die ganzen Schleimhäute im Kopf, Halsbereich und dann, wenn man es lange unbehandelt lässt, dann auch eben im Bereich der unteren Atemwege. Das ist eine Allergieart, also wir teilen das sozusagen ein in verschiedene Typen. Das ist eine Typ-1-Allergie. Und diese Typ-1-Allergie entsteht im Endeffekt dadurch, machen wir es einfach an den Pollen fest, ja, weil die relativ häufig sind und, glaube ich, gut zu verstehen. Die setzen sich normalerweise auf einen Blumenstempel und geben dann so ihre Botenstoffe und Eiweiße ab. Das ist ihr Job. Jetzt ist es nur blöd, wenn sie auf unserer Schleimhaut landen und diese Eiweiße abgeben. Was der Körper macht, der erkennt, ach, das gehört hier vom Eiweiß, das gehört hier nicht hin. Ja, das gehört nicht zu mir, also bekämpfe ich das. Und macht es dann aber auch irgendwie falsch. Also er schüttet dann sozusagen so ein Immunglobulin aus, also das ist so ein Produkt des Immunsystems und das führt dazu, dass aus einer bestimmten Art von Zellen, den sogenannten Mastzellen, ein Botenstoff haufenweise ausgeschüttet wird, der diese Reaktion macht, ja, dieses sogenannte Histamin. Das führt eben dann dazu, dass das Gewebe anschwillt, dass praktisch die Magensäure wird mehr produziert, auf den Magen-Darm-Trakt kann sich das niederschlagen, die Augenschleimhäute fangen an zu tränen. Das ist so dann das klassische Problem, was wir dann haben.
Ich glaube, unsere Hörerin Claudia, die jetzt in der Leitung ist, kennt dieses Problem. Guten Morgen, Claudia.
Und hallo.
Grüß Sie.
Guten Morgen. Also ich bin ja so die typische Frühblüher, Allergikerin. Mhm. Da war ja auch eine Frage, ob dieser Wüstenstaub, habe ich mir gemerkt, was noch viel schlimmer geworden ist. Ja, kann das sein?
Durch den Wüstenstaub?
Genau. Ah ja, genau.
Und, und außerdem habe ich noch eine Frage. Bei mir nützen Lokale, also sprich Nasenspray und, und Augentropfen irgendwie gar nichts. Jetzt habe ich halt diese typischen Antihistaminika und angeblich machen die nicht müde. Stimmt aber nicht.
Bei Ihnen nicht. Machen Sie müde. Also vielleicht erklären wir das erstmal, Frau Dr. Saffi, Sie haben das Histamin gerade genannt. Das ist dieser Botenstoff, der ausgeschüttet wird. Was sind denn nun Antihistaminika?
Genau, die sorgen sozusagen dafür, dass dieses Histamin weniger ausgeschüttet wird oder eben nicht so wirkt. Und es ist tatsächlich so, da gibt es bei diesen Antihistaminika auch unterschiedliche Generationen. Ja, und man sagt schon, dass die Neueren weniger müde machen als die Alten. Aber ich höre tatsächlich auch häufiger, dass die Patientinnen sagen, das stimmt so nicht. Sie empfinden das immer noch als sehr müde machend.
Und kann man was machen, wenn man es zum Beispiel abends nimmt? Hilft das ein bisschen?
Ja, das ist so ein Tipp, den ich häufig gebe. Dass ich sage, ja, dann nehmen Sie es doch eher abends, da stört es einen meistens nicht so.
Claudia, haben Sie das schon probiert?
Ja, ich habe dann auch besser schlafen können. Ja.
Mhm, das ist auch ein kleiner Nebeneffekt.
Genau. Das habe ich aber irgendwo selbst für mich rausgefunden, weil in der Früh wache ich ja teilweise dann trotzdem auf mit so Kaninchenaugen. Ja.
Roten Augen, mhm. Ja. Gut, da gibt es aber auch noch ein paar Tipps, Frau Dr. Saffi, was man tun kann, um sich ein bisschen vor den Symptomen zu schützen. Also gerade das Bett, der Schlafbereich ist ja da ein wichtiger Platz. Man liegt mit dem Kopf auf dem Kopfkissen, vielleicht hat man es schön draußen ausgeschüttelt und ausgelüftet vorher. Das sollte man besser nicht tun, sowas.
Genau, also da ist einfach so auch die Grundidee, was praktisch bei allen Arten der Allergie immer so der praktisch so ein Therapietipp ist, ist einfach zu, das Ding zu vermeiden, ja, denn das ist Allergen zu vermeiden. Und dann sagt man ja, dass man eben versucht, dass man seine Sachen, die man draußen anhatte, möglichst nicht im Schlafzimmer zum Beispiel auszieht. Dass man, bevor man ins Bett geht, am Abend die Haare wäscht. Ja? Also viele duschen ja gerne morgens, aber dass man das vielleicht eher das Haarewaschen auf den Abend verlegt, um sozusagen sich pollenfrei zu machen. Ja. Und die Wäsche auch nicht im Freien zu trocknen, sondern irgendwo drinnen. Die Idee ist einfach, sich Wege einfallen zu lassen, dass diese Pollen nicht ins Schlafzimmer kommen.
Dann gibt es auch von der Krankenkasse, kann man sich tatsächlich auch anfragen, Bettwäsche bzw. Bezüge, die man unter die Bettwäsche macht, die auch nochmal vor den Milben zum Beispiel schützen.
Und genau, die haben sie auch.
Sehr gut. Also Sie tun da sowieso schon ziemlich viel. Aber ich sehe ja gerade, Sie sind nicht nur auf die Frühblüher allergisch, Claudia.
Nein, also was ich irgendwo allergisch bin, ist natürlich Histaminintoleranz, was mir geheißen hat, es gibt sowas gar nicht, ja. Und auf Eier, also alles, was mit Ei zu tun hat, reagiere ich sofort.
Auf der Stelle. Ja. Also man spricht ja gerne von so Kreuzallergien. Also man ist zum Beispiel auf Frühblüher allergisch und dann auf Äpfel oder sowas, auf bestimmte Obstsorten
genau,
und so weiter.
Auch, ja.
Das haben sie auch. Was gibt es denn da noch für Nüsse? Mhm. Was gibt es denn da noch für Beispiele, Frau Dr. Saffi?
Also bei Kreuzallergien ist tatsächlich was mir sozusagen auch das erste war, weil ich tatsächlich kann ich vielleicht kurz dazu sagen, ich leide selber drunter. Also ich habe auch eine ganz schwere Birkenallergie und habe dann eben auch den Apfel zum Beispiel. Da gibt's wirklich ganz, ganz viele verschiedene, die ich tatsächlich jetzt auch alle nicht auswendig weiß. Aber ja, Birke und Apfel ist so das Häufigste. Es sind aber tatsächlich, man sagt Kernobst, ja. Also es ist nicht nur der Apfel. Also bei Birke, Hase und Erle, sagt man so eben Äpfel, Kirschen zum Beispiel auch, Pflaumen. Wenn man eher auf die Gräser Pollen allergisch ist, dann geht es eher so in Richtung Linsen und Getreide, ja, wo die Kreuzallergie sozusagen ist.
Tina fragt auf WhatsApp, Sie haben einen Sohn, da wurde ein Pricktest durchgeführt, kommen wir gleich drauf, was das ist, und hat eine Allergie auf Gräser, Hasel, Nuss und Erle, und sie möchte wissen, wenn er jetzt so eine Kreuzallergie hätte, zum Beispiel mit den Äpfeln, wie würde man das feststellen? Was für Symptome gibt es denn da?
Genau, das ist dann tatsächlich ein bisschen anders. Also zum Beispiel die Birkenpollen, ja, da ist es dieses klassische, diese Rhinitis allergica, also dieses Nase läuft, Augentränen. Und die Nahrungsmittelallergie ist dann so eher Juckreiz im Mund. Das ist so sozusagen dieses, wenn man reinbeißt in den Apfel oder in die Kirschen isst, ja, dass es dann einfach im ganzen Mund anfängt so zu jucken und zu kribbeln, ja, bis hin zum Beispiel um den Mund herum, Rötungen, Ausschlag. Das äußert sich dann tendenziell eher so und nicht eben durch dieses in Anführungsstrichen verschnupft aussehen oder verschnupft sein.
Claudia, das kennen Sie sicherlich alles auch. Jetzt haben Sie angefangen eigentlich mit der Frage, was kann ich machen, wenn ich so müde werde von den Antihistaminen? Haben Sie für sich einen Weg gefunden, dass Sie sagen, damit komme ich klar, weil ich die ja immer nur dann nehmen muss, wenn ich gerade eine allergische Reaktion habe? Oder wünschen Sie sich irgendwas, was Sie machen könnten? Ja, am besten, dass es nie wiederkommt.
Also, klar, es gibt natürlich diese Desensibilisierung. Ne? Mhm. Hat mir mein Allergologe auch gesagt. Mhm. Aber das ist natürlich ein ziemlich weiter Weg und besonders viele und ich habe wenige.
Jetzt sind Sie ein bisschen abgehackt, okay. Claudia. Genau, wir hören Sie jetzt nicht mehr ganz so gut. Deshalb würde ich den Begriff jetzt einfach mal aufgreifen, Frau Dr. Safi. Desensibilisierung, was bedeutet das?
Genau, das ist so eigentlich die einzige kausale oder beziehungsweise ursächliche Therapie, zum Beispiel beim Heuschnupfen. Die Idee dahinter ist, dass man PatientInnen sozusagen das Allergen, also das, wogegen sie allergisch sind, in sehr, sehr niedrigen Dosen über einen sehr langen Zeitraum und die Dosen immer weiter steigernd verabreicht, so ein bisschen mit der Idee, dass sich das Immunsystem dann dran gewöhnt. Also das fängt man meistens so in der pollenfreien Saison an und macht, das geht dann über 3 bis 5 Jahre.
Das hat Claudia wahrscheinlich gemeint, als sie gesagt hat, da muss man einen langen Atem haben.
Ja, genau. Das gibt es eben als Injektionen, gibt es aber auch sozusagen so unter die Zunge, ist das so Tropfen, meine ich. Gibt es in verschiedenen Verabreichungsformen, aber man muss halt Geduld haben. Und da höre ich tatsächlich aber auch oft, dass der Effekt dann nicht so lange für die Patientinnen angehalten hat.
Ja, ist ein Versuch. Bei manchen hilft es ganz gut und bei anderen hilft es nicht so gut. So, nachdem unsere Verbindung nicht so toll ist, sage ich jetzt ganz herzlichen Dank zu Claudia und vielleicht, wenn es schlimmer wird, dann wägt man am Ende doch ab und überlegt, ob man es zumindest mal probiert mit so einer Desensibilisierung. Erstmal vielen Dank, dass Sie uns angerufen haben, Claudia. Ich habe noch zu der laufenden Nase eine Frage, die Ingrid, sie ist 62, gestellt hat über WhatsApp und sie sagt, mir läuft mindestens schon seit einem halben Jahr ständig die Nase, egal zu welcher Tageszeit, und es ist furchtbar lästig. Wie kann ich denn rausfinden, ob es eine Allergie ist und könnte es nicht auch in Anführungszeichen, denn sie ist erst 62, das Alter sein? Da sind wir wieder bei diesem Pricktest, Frau Dr. Safi, den wir so als Begriff jetzt mal drin hatten vorher.
Ja, genau. Also die Testung sozusagen, wenn man den Verdacht hat, dass man da eine Allergie haben könnte, da macht man so einen Hauttest. Ja? Da bekommt man praktisch so unter die Haut minimal, ja? Also jetzt nicht so, dass das irgendwie schwere Reaktionen auslöst, eine Negativkontrolle, also zum Beispiel einfach Wasser, wo man weiß, da reagiert jetzt eigentlich keiner drauf allergisch. Und dann verschiedene Allergene, also weiß nicht, Birke, Apfel, was weiß ich, also Apfel jetzt nicht, aber Birke und weiß ich nicht, was da alles so gibt. Irgendwelche Gräser und eine Positivkontrolle. Das ist dann was, wo man ganz sicher weiß, dass man reagiert. Und dann schaut man sozusagen, wo sich dann so Knubbel in Anführungsstrichen bilden, ja, wo es dann wirklich so nach Reaktion aussieht. Und das macht man meistens am Unterarm. Und dann weiß man sozusagen, ach, da und da und da ist jemand allergisch.
Und da kann man auch Hausstaub testen zum Beispiel oder
genau.
Tierhaare.
Tierhaare auch ganz groß, genau. Mhm. Ist ganz häufig, ja.
Okay, und wenn dann was rauskommt, was heißt es dann, wenn da eine Stelle reagiert?
Genau, dann war, also erstens weiß man dann, dass man da allergisch ist und da kommt eben wieder diese Expositionsprophylaxe ins Spiel. Ja, also, dass man zum Beispiel einfach sich dann, wenn man noch kein Tier hat, ja, sich überlegt, ob man dann die Katze unbedingt braucht. Oder dass man eben weiß, okay, ich bin jetzt gegen die Birke allergisch und wann blüht die denn? Ja, wann betrifft mich das? Da geht es eigentlich wirklich darum, dass man um Gesundheitskompetenz, dass man weiß, was man für eine Diagnose hat und entsprechend dann auch Maßnahmen ergreift.
Ja, ich habe tatsächlich eine Bekannte, die gegen Katzenhaar allergisch ist und sich eben genau nicht von der Katze trennen wollte oder konnte. Zum Glück hat sie aber Platz und die Katze darf einfach nicht in die Wohnräume rein. Mhm. Also die hat draußen im Flur ihren Platz und die darf im Keller, im Garten und überall rumlaufen, aber sie darf nicht in die Wohnräume, damit sie sich ein bisschen vor den Katzenhaaren schützen kann. Auch so kann man ja vielleicht durchkommen.
Ja. Ja, genau. Ihre Bekannte hatte die Katze ja schon, aber ich glaube, wenn man dann trotzdem unbedingt Tier will, also ich weiß nicht, ob es bei Katzen es gibt, aber bei Hunden gibt es doch diese hypoallergenen Hunde auch.
Ja, richtig. Genau. Genau, diese besonderen Hunde, auf die viele Menschen eben dann nicht allergisch reagieren, genau. Weil sie so besondere Züchtungen sind. Genau.
Ja.
Frau Safi, ich würde gerne noch mal ein bisschen so bei der Ursachenforschung bleiben. Sie haben ja schon erklärt, es ist das Eiweiß, das zum Beispiel in den Pollen ist, das unser Körper viel zu stark ablehnt und viel zu stark drauf reagiert. Aber warum denn? Also Pollen oder auch das Eiweiß dieser Pollen sind ja keine Feinde. Äpfel sind auch keine Feinde. Warum macht der Körper das?
Es ist einfach so, dass er es falsch erkennt. Also das Immunsystem ist dann irgendwie mit der Zeit immer, es gehört ja trotzdem nicht zu uns. Ja, es ist zwar harmlos, es würde uns nichts tun, aber es gehört nicht zu uns. Und wenn der Körper immer wieder dem ausgesetzt ist, empfindet er das halt als Feind sozusagen in Anführungsstrichen und stellt seine Armada dagegen auf.
Und was sind die Ursachen? Also ist es genetisch bedingt, ist es Umwelt, Klimawandel, ist es falsche Ernährung, was ist es?
Von allem ein bisschen. Also genau das, was natürlich wirklich ein ganz nachgewiesen, auch wissenschaftlich und mit in großen Studien nachgewiesen, da ist eine genetische Komponente. Also man weiß, dass wenn zum Beispiel ein Elternteil eine Allergie hat, das Kind eine 25% Wahrscheinlichkeit hat, auch eine Allergie zu entwickeln. Wenn zwei Elternteile, steigt das Risiko fürs Kind auf über 50%. Oder wenn ein Geschwisterkind schon eine Allergie hat. Dementsprechend, man weiß, dass da eine Veranlagung dazu da ist. Das ist gesichert. Das andere, was natürlich auch ist, sind diese ganzen Umweltschadstoffe. Das ist einfach so, da kann man sich vor allem vorstellen, dass die sozusagen die Barriere unserer Schleimhäute, diese natürliche Barriere, die sie sind, kaputt macht und sie durchlässig macht und angreifbar macht. Das kann man sich so ein bisschen simpel so vorstellen. Und dann natürlich Klimawandel war ein Stichwort, das Sie erwähnt haben. Dadurch haben sich natürlich auch Sachen verändert. Also es ist einfach so, das werden viele, wir AllergikerInnen, sage ich einfach mal, weil ich gehöre ja dazu. Wir merken ja, dass die Saison gibt es so nicht mehr. Ja? Es fängt viel früher an, es geht viel länger ins Jahr hinein. Weil es einfach wärmer ist. Die Pollen viel früher fliegen. Es fliegen dadurch viel mehr Pollen. Und bei Allergie ist es auch so. Man weiß, dass wenig Pollen wenig Allergie macht und viel Pollen sozusagen viel Allergie macht. Es sind aggressivere Pollen. Und durch den Klimawandel kommen auch neue Pollen ins Land. Ja? Und dadurch wird die Zahl der Allergiker mehr und die Zahl der Reaktionen mehr und die Krankheitsfälle häufiger.
Ich fand auch interessant zu lesen, dass es auch noch auf eine andere Weise wirkt, dass nämlich die Pollen tatsächlich die Immunabwehr schwächen und hemmen. Warum tun die das? Wie geht das?
Genau, da kann man sich einfach vorstellen, ich bin ja so überhaupt, mit Militär habe ich nichts am Hut, aber ich weiß jetzt nicht, ich glaube Armada ist schon das richtige Wort oder die Kavallerie oder wie auch immer, auf jeden Fall. Das Immunsystem hat dann praktisch seine Abwehr aufgestellt, ja, für die Pollen, verschwendet da so richtig viel Energie drauf und macht es halt den Viren dann zum Beispiel einfach leichter. Ja, da gibt es auch mittlerweile Studien, die dann eben zeigen, dass jemand dann vielleicht leichter eine Corona-Infektion zum Beispiel bekommt, wenn er eine schwere Allergie schon hat. Ja. Da kann man einfach vorstellen, dass die Kräfte gebunden werden, ja, durch diese Reaktion auf die Pollen.
Jetzt gehen wir mal wieder zu unseren Anrufern, die warten nämlich schon lang. 0800 246 2469. Der Herr König ist als nächstes in der Leitung. Ja. Guten Morgen.
Ja, grüß Gott allerseits.
Guten Morgen.
Ich habe eigentlich mir geht es eigentlich gar nicht so schlecht, aber trotzdem, ich möchte jetzt wissen, was ich machen soll. Ich habe, wie ich über 60 war, habe ich auf einmal so einen Niesanfall gehabt. Ja, ich habe gemeint, ich bin erkältet, gell, oder was, aber es war tatsächlich eine allergische Reaktion auf so Pollenzeug da. Und das habe ich dann so meistens zweimal im Frühjahr, wenn gerade schönes Wetter ist. Und es dauert meistens so 2 Stunden, nicht, oder 3 Stunden, manchmal 4. Da niese ich dann wie ihr, weil ich habe mir sogar die Nachbarin angesprochen, ob mir was fällt, weil da habe ich gerade die Zeitung geholt, gell, beim ersten Mal, wie es schönes Wetter war. Und jetzt habe ich das meinem Hausarzt schon mal vor einem Jahr gesagt, ob man da untersuchen muss. Der hat gesagt, das rentiert sich gar nicht mehr, weil ich schon so alt bin und zweimal im Jahr, das wäre nicht problematisch. Jetzt war ich neulich bei der Hautärztin wegen Hautkrebs-Screening und der habe ich das auch erzählt. Die hat gemeint, nein, das sollte man untersuchen, weil womöglich verschlechtert sich es und so weiter und so weiter. Und ich bin jetzt im Zwiespalt. Wissen Sie, wenn man halt 2 Vormittage im Frühjahr einmal kräftig 50 Mal niesen muss, also ich muss schon oft niesen, also nicht 10 Mal oder 20 Mal.
Aber es ist wirklich nur an 2 Tagen im Jahr quasi?
Also mehr als 2 Tage habe ich es noch nicht gehabt.
Okay, bisher. Aber vielleicht, ja. Frau Dr. Safi, können Sie erklären, was die Hautärztin oder die HNO-Ärztin meint, wenn sie sagt, es könnte schlimmer werden?
Also es ist einfach so, wir haben jetzt natürlich sehr viel über den HNO-Bereich gesprochen vorhin. Ja, wir haben gesagt, im Mund juckt's oder die Nase läuft, die Augen tränen. Es kann, wenn man sozusagen so einen heuschnupfenden Ausgewachsenen lange nicht behandelt und einfach laufen lässt, breitet sich die Reaktion über kurz oder lang auf die unteren Atemwege, also praktisch in den Bereich der Lunge aus. Und man weiß, dass das, also das nennt man den Etagenwechsel, also von der oberen Etage rutscht dann sozusagen die Allergie nach unten und macht zum Beispiel ein allergisches Asthma, was dann eigentlich eine chronische Lungenerkrankung ist. Und ich glaube, dass das ist, was die Hautärztin sozusagen, die ja ganz häufig Allergologen im Übrigen auch sein können, wahrscheinlich gemeint hat. Ja, dass sie gemeint hat, naja, das ist einfach nur laufen zu lassen und dann wächst sich das wird es immer sozusagen größer und schlimmer und irgendwann haben Sie ein Asthma. Ich habe jetzt verstanden, Sie sind Anfang 60, Herr König, oder?
Nein, das erste Mal war, da war er schon zu 62, 63, also jetzt bin ich 78.
Also, ach so, okay.
Mhm. Und so 15, 16 Jahre habe ich das zweimal im Jahr und dann niese ich dann meistens am Vormittag wie irre, ja klar, weil ich dann draußen bin oft und dann... Also es ist schon lästig schon, aber ich denke mir halt immer, macht nichts.
Ist nicht so tragisch, das bisschen da, das geht, das hält man aus. Ich darf an der Stelle den Herrn Hessner dazu holen. Herr Hessner, grüß Gott.
Grüß Gott. Guten Morgen, grüß Gott.
Weil Sie haben auch eine Frühblüherallergie und da ist schon runtergerutscht in die tiefere Etage, in die Lunge bei Ihnen.
Ja, das ist runtergerutscht. Das hat vor 10 Jahren angefangen. Ich habe gar nicht gewusst, wie es mir überhaupt geschieht, was mit mir überhaupt los ist. Ich habe also gemeint, ich muss sterben, so arg war das.
Also nicht so schlimm wie beim Herrn König. Also schlimmer als beim Herrn König, das habe ich gemeint.
Ungeheuer schlimm. Ich war da gerade unterwegs nach Frankfurt auf die Musikmesse und auf einmal schlagartig ist es losgegangen. Jucken, niesen, ständig die ganze Zeit, Augen gelaufen, Nasen, mir war es also fürchterlich an dem Tag. Ich bin dann zu meinem Lungenfacharzt, also zu meiner Hausärztin zuerst, und dann zum Lungenfacharzt, Pricktest gemacht, festgestellt worden, dass ich eine Frühblüherallergie habe. Ein Etagenwechsel hat bei mir dann noch stattgefunden und ich habe mich hyposensibilisieren lassen. Mhm. Und zwar 3 Jahre lang und dann haben sie mir vorgeschlagen, noch einmal 2 Jahre dran zu hängen und das habe ich ohne zu zögern gemacht.
Und Sie haben es gut durchgehalten vor allem auch.
Ja, äußerst, nein, das muss man natürlich. Ja. Ich bin Blechbläser, ich bin Posaunist nebenbei und ich kann kein Aspa während des Gebläses brauchen. Das ist nicht möglich. Es ist so, ich bin heuer das allererste Mal in meinem Leben, erst muss ich sagen, schon gleich nach den ersten Spritzen der Hyposensibilisierung ist es schlagartig um 50% besser geworden. Und heuer, das allererste Mal, habe ich fast nichts mehr. Es ist manchmal, wenn ich in der Früh aufwache, dass meine Nase leicht dicht ist, aber nicht mehr die Augen verklebt, kein Husten mehr, nichts mehr.
Aber das Asthma ist auch weg?
Das Asthma ist auch weg. Ich muss also wirklich allen Menschen mächtig Mut machen.
Ja.
Es läuft.
Also Herr König, auch wenn es bei Ihnen nicht so schlimm ist wie beim Herrn Hessner, sollte es schlimmer werden. Sie sehen, das kann gut funktionieren. Also gerade, wenn man wieder Blasinstrument spielen kann, ohne dass einem die Luft ausgeht.
Das ist gut, ja.
Das ist doch eine gute Sache dann, ja. Herr Hessner, ich sage ganz herzlichen Dank, dass Sie uns das erzählt haben und alles Gute für den nächsten Auftritt.
Bitte sehr.
Machen Sie es gut.
Schönen Tag.
Auf Wiederhören.
Tschüss.
Ja, Herr König, konnten wir Sie damit jetzt ein bisschen schlauer machen?
Ja, schon nicht so.
Herr König? Jetzt ist er weg. Jetzt ist der Herr König auch weg. Also, Frau Dr. Safi, wir fassen das nochmal zusammen. Ab wie schlimm muss es denn sein, dass man so eine Desensibilisierung ins Auge fasst? Was würden Sie sagen?
Also ich würde sagen, wenn man jetzt merkt, es fängt jetzt wirklich jedes Jahr an, ja, ich würde es machen. Also ich finde beim Herrn König, wenn er sagt, es ist jetzt seit 15 Jahren stabil, 2 Tage im Jahr und er ist jetzt 78, finde ich eigentlich das, was der Hausarzt, nicht die Hautärztin, sondern der Hausarzt gesagt hat, da würde er jetzt nicht unbedingt nochmal groß was starten, okay. Aber man weiß ja, wenn man Allergiker ist, man weiß ja, wenn man jedes Jahr, man leidet ja darunter. Ja, man merkt ja, wenn ab Anfang des Jahres mittlerweile, Weile schon. Es ist ja nicht mehr März, April. Die Nase läuft, die Augen tränen, man muss niesen. Ich würde es dann wenigstens einmal probieren.
Also dann sind wir mal das als Rat für den, können wir das als Rat für den Herrn König noch mitgeben, auch wenn wir ihn jetzt aus der Leitung verloren haben. Auf diesem Wege nochmal alles Gute für Sie, Herr König. Frau Saffe, wir haben so ein paar Tipps, die uns über die sozialen Medien erreichen. Zum Beispiel sagt eine Hörerin, sie benutzt Selen und mischt es immer in ihr Tomatenmark und das soll vor Allergien schützen. Können Sie dazu was sagen?
Ja, also es ist so, dass Selen tatsächlich eine Rolle spielt bei der Immunabwehr und man sagt, dass das eben symptomlindernd wirken kann. Aber es gibt jetzt keine groß aufgelegte Studie dafür. Ich glaube, man muss da, das macht, glaube ich, jeder Allergiker, jede Allergikerin, ein bisschen rumprobieren, was einem hilft. Es gibt immer wieder eben so Tipps, ja, Selen gehört dazu. Gibt auch, glaube ich, irgendwelche Vitamine und so, wo man sagt, die könnten helfen. Muss man probieren. Wenn die Dame sagt, sie hat es versucht und sie findet, dass ihre Symptome dadurch weniger sind, warum nicht? Weil Selen ist ein körpereigener Stoff, also das ist nichts künstlich hergestelltes, das ist so ein Mikronährstoff sozusagen. Kann man versuchen, ja.
Und die Frau Janek sagt, Honig aus der Region soll bei zunehmendem Mond gegen Allergien helfen. Was halten Sie davon? Also das hört man oft, der Honig wird oft propagiert als Mittel, weil da die ganzen Pollen eben mitverarbeitet sind.
Genau, also Honig gilt ja als entzündungshemmend. Auch da, genauso wie beim Selen, man kann es versuchen. Also ich habe auch schon einiges probiert und es kann einem helfen.
Und sie sagt auch noch, die Frau Janek, die alten Apfelsorten, da passiert seltener, dass Allergien auftreten. Ist das irgendwie plausibel?
Da muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich tatsächlich selber noch nicht probiert, aber wo man natürlich die Apfelallergie so ein bisschen umgehen kann, das ist, wenn man ihn halt kocht. Also wenn er irgendwie gebacken ist oder irgendwas im Gebäck drin ist oder sonst wie, dann spürt man es nicht, weil dann diese Eiweiße auch zum Teil deaktiviert werden. Also wenn man unbedingt den Apfel haben will, muss man ihn irgendwie zu weiß ich nicht, verarbeiten.
Ja. Wir haben noch einen Tipp, wo wir schon bei den Tipps sind, vom Herrn Grantner, der ist jetzt in der Leitung. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ja, mein Tipp ist der, ich nehme immer wieder, wenn ich rausgehe, eine Maske. Das ist dank Corona, gibt es die in jedem Haushalt.
Das ist inzwischen ja auch wirklich plausibel und wir haben uns an die Masken gewöhnt durch Corona, dass man da, wenn man weiß, ich muss jetzt durch den Birkenwald laufen oder irgendwie rausgehen, dass das schützt. Wie gut schützt sie denn das, Herr Grander?
Ja, also nach wie vor ist natürlich in den Augen ein bisschen ein Brennen da, aber grundsätzlich, ich fahre auch mit dem Fahrrad oder so und halt mit Maske und das erleichtert es meines Erachtens schon sehr.
Wunderbar, das ist ein hervorragender Tipp.
Ja, finde ich
und
auch.
Eine Frage hätte ich vielleicht noch dazu.
Na klar.
Gibt es bei uns Regionen, wo diese Pollen Häufigkeit groß ist oder wo es, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich mal im Gebirge bin in der Zeit oder sowas, dann ist einfach weniger da.
Weniger da. Also es gibt so einen Pollenradar. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, Frau Ostner, von welchem Institut der zur Verfügung gestellt wird. Da kann man schauen, wann und wo die Pollen am stärksten fliegen, um das eben zu vermeiden.
Also man findet ihn auf jeden Fall unter Pollenradar. Ich glaube sogar, strafen Sie mich Lügen, dass der Deutsche Wetterdienst auch mit sowas zur Verfügung stellt. Das kann man auf jeden Fall im Internet sehr gut finden. Was ich aber auch schon oft gehört habe, Frau Dr. Saffi, ist, dass zum Beispiel am Meer die Belastung deutlich geringer ist, als wenn man jetzt irgendwo mitten im Land sich befindet. Also da scheint das Salzwasser und die feuchte Luft dann offensichtlich Positives auch zu bewirken.
Absolut. Also man weiß ja, das ist ja auch wieder so ein bisschen multifaktoriell, dass in den Ballungsräumen, ja, in der Großstadt dann im Vergleich eben wie zum Meer oder so, wo dann einfach auch noch der Feinstaub und alles andere noch mit oben drauf kommt, die allergischen Reaktionen stärker sind.
Herr Grander, ich danke Ihnen herzlich für Ihren Anruf.
Danke auch.
Auf Wiederhören.
Danke.
Machen Sie es gut.
Ciao.
So, und als nächstes ist die Frau Sergio Rauch. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Ja, genau.
Guten Morgen. Grüß Gott.
Guten Morgen.
Bitte.
Also, wie gesagt, ich habe ja letzte Woche schon angerufen. Ich hatte als Baby Meningitis mit 6,5 bzw. 7 Monaten. Und jetzt meine Frage, es geht ja um die Allergie, es geht ja um die Allergiker in dieser Sendung. Und jetzt meine Frage, welche Impfstoffe können mir helfen, wenn ich jetzt zum Beispiel allergisch werde im Alter?
Also können Sie sich desensibilisieren lassen zum Beispiel, falls Sie jetzt allergisch werden würden? Ne? Mit diesen Spritzen, von denen wir vorher gesprochen haben.
Ja,
genau.
Ja.
Genau.
Das hängt ab.
Meine Frage wäre jetzt auch noch, die stellt die mir die Krankenkasse oder muss ich dann einen Teil selbst dazu zahlen?
Also zum Beispiel sowas wie den Pricktest oder Ähnliches zahlt die Krankenkasse natürlich, ja. Und auch die Medikamente, die sie bräuchten, um so einen, zum Beispiel, ich bleibe jetzt einfach mal beim Heuschnupfen, zu behandeln. Ja, weil wir haben ja besprochen, das artet ja sonst wirklich aus. Natürlich zahlt es die Krankenkasse. Und dann nochmal zu Ihrer Frage mit der Meningitis. Die Meningitis ist aber, also diese Gehirnhautentzündung, die Sie als Baby hatten, das hat nichts mit Allergie zu tun. Das ist durch Bakterien meistens, den sogenannten Meningokokken, verursacht. Das heißt, es ist ein komplett anderer Mechanismus. Und wenn das ausgeheilt ist, ist es dann auch ausgeheilt. Das heißt, einer Desensibilisierung jetzt im Alter steht eigentlich das nicht, steht nichts im Wege, wenn Sie die bräuchten.
Also das könnten Sie jederzeit machen, Frau Sergio Rauch. Aber wenn es richtig...
Die wurde mir durch eine Zecke gebracht. Und zwei Ärzte waren damals dabei, haben aber überhaupt nichts unternommen. Und erst der dritte Arzt hat sich meiner angenommen. Also das heißt, ich bin Tetraspastiker.
Da haben Sie aber kein einfaches Los, Frau Sergio Rauch. Ich danke Ihnen trotzdem ganz herzlich für Ihren Anruf und ich glaube, es war auch wichtig, Frau Dr. Safin, nochmal zu erklären, dass man erst diesen Test macht, wenn dann rauskommt, da gibt es Allergien und man ist schwer belastet, dann wird die Desensibilisierung auch von den Krankenkassen übernommen.
Genau.
Alles Gute, Frau Sergio Rauch. Jetzt ist als nächstes der Herr Rüppel in der Leitung. Herr Rüppel, grüß Gott.
Ja, hallo, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich hätte auch eine Frage zur Desensibilisierung. Jetzt.
Schwieriges Wort.
Schwieriges Wort. Ich habe das letzte Mal machen lassen, also im Jahr 2000, vor 25 Jahren. Jetzt war die Frage, hält die ein Leben lang oder sollte man die irgendwann mal wieder auffrischen?
Das ist wirklich sehr unterschiedlich. Wissen Sie, das Immunsystem ist so ein bisschen wie Fingerabdruck oder Ähnliches. Das ist bei jedem Menschen anders, ja, weil das was damit zu tun hat, was man ausgesetzt gewesen ist. Und wie gesagt, die Reaktionen, das ist sehr, sehr kompliziert. Wenn Sie seitdem keine Beschwerden mehr haben, müssen Sie das nicht machen. Also dann ist ja alles in Ordnung.
Leben, ja.
Ja, genau. Das müssen Sie nicht. Das ist nicht wie Impfung, ja, wo man sagt, alle 3 Jahre nochmal neu oder so.
Aha, das war meine Frage.
Super. Ja, genau. Nee, nee.
Das war's also. Danke.
Danke, Herr Rüppel.
Gerne.
Ciao. Bei uns geht's heute um Heuschnupfen und Co. Was tun gegen Allergien? Und es ist unsere Expertin da, Dr. Waschma Safi, die Ihre Fragen beantwortet. Frau Dr. Safi, wir haben auch noch eine Sprachnachricht bekommen von Agnes John und die hören wir jetzt aus Schweinfurt.
Ich hatte jahrelang eine Unverträglichkeit bestimmter Lebensmittel, die stark histaminausschüttend sind, wie Tomaten, reife Tomaten, Käsesorten, Fischsorten. Ich habe über Zufälle ein Anti-Aging-Mittel gefunden. Das hatte ich genommen gegen Fältchen und Alterung und zufälligerweise ging meine Allergie weg. Als das Mittel dann vom Markt genommen wurde, kam die Allergie zurück. Dann habe ich 1 und 1 zusammengezählt. Und das Erste, was in der Wirkstoffliste stand, war Hesperidin. Hesperidin ist ein Bioflavonoid, also ein Zellschutz. Und wenn ich das nehme, das gibt es von diversen Firmen auf dem Markt, also hier keine Werbung, sondern das Hesperidin wird gewonnen aus der äußeren Schutzhaut, der weißen Häutchen von Zitrusfrüchten. Also ich empfehle das sehr. Alles, alles Gute und auf Wiederhören.
Ja, das war unsere Hörerin, die Frau John, Frau Dr. Safi, Hesperidin. Kennen Sie den Stoff?
Ja, die Hörerin hat es ja schon so ein bisschen erklärt, wo das herkommt. Und es gibt tatsächlich sogar eine Datenlage dafür. Also das stimmt schon. Das ist auch in Studien an Ratten und Ähnlichem nachgewiesen worden, dass das bei der Rhinitis allergica, also dem Heuschnupfen sozusagen, die Symptome unterdrücken kann, dadurch, dass es eben die Histaminausschüttung so ein bisschen reduziert. Warum das jetzt nicht, also ich glaube, dieses Anti-Aging-Präparat, so wie ich das verstanden habe, ist ja nicht mehr auf dem Markt, aber ich glaube nicht jetzt das Hesperidin per se. See. Wie gesagt, fällt auch unter die, da gibt es jetzt keine großen Studien, die das irgendwie so in der Form gezeigt haben, dass man das für irgendwas praktisch dann wirklich empfiehlt, in den Leitlinien oder so. Aber auch das fällt unter die Kategorie so ein bisschen wie das mit dem Selen. Probieren, wenn es einem hilft, dann
kann es schaden.
Also das Hesperidin per se kann selber zum Beispiel auch mal, man kann auf das Hesperidin zum Beispiel allergisch
das
reagieren.
Das wäre die blödeste aller denkbaren Reaktionen. Genau, ja, ja. Wenn wir schon gerade so ein bisschen in Richtung Medikamente, Wirkstoffe gehen, da würde ich gerne noch die WhatsApp-Nachricht von Wiltrud Dörk Ihnen vorlesen, Frau Dr. Safi. Also sie schreibt, im Herbst letzten Jahres wurde der Biss einer Spinne mit Penicillin behandelt bei mir und da habe ich mit einer starken Allergie reagiert. Penicillinallergie ist auch nicht selten, also stark juckende Pusteln auf der Haut, Schleimhautentzündung und so weiter. Kann diese Allergie meine im Januar diagnostizierte Angina pectoris, also Herzkranzgefäß, Verengung mit der Bildung von Plaque ausgelöst haben? Also könnte da ein Zusammenhang bestehen, Angina pectoris und Allergie auf Penicillin?
Nee, das entsteht, der Wirkmechanismus, wie das entsteht, also beziehungsweise wie das entsteht, wie die Plaques in den Koronararterien entstehen, ist auch noch ganz viel Gegenstand der Forschung. Aber die Penicillinallergie hängt nicht ursächlich damit zusammen, sozusagen. Das ist was Getrenntes, ja. Aber ja, wie Sie schon gesagt haben, Penicillinallergie wirklich häufig. Also das ist bei den Medikamenten das, was man wahrscheinlich mitunter am häufigsten sieht und macht auch sehr was sehr Spezifisches. Das macht tatsächlich am Rumpf, ja, also Oberkörper, Vorder- und Rückseite, einen Ausschlag, so einen kleinen fleckigen. Und wenn man das sieht dem, bei einem Patienten oder einer Patientin, der man gerade Penicillin gegeben hat, die IV, dann weiß man schon direkt Bescheid. Da braucht man keinen Pricktest oder irgendwas.
Ja. Und Menschen, die so eine Penicillinallergie haben, die sind natürlich vorsichtig. Wir haben noch eine Hörerin, die uns eine E-Mail geschrieben hat. Sie sagt, sie ist sogar auf alle Schmerzmedikamente allergisch. Also von Aspirin, Ibuprofen, Diclofenac, alles, was man sich vorstellen kann, nur Paracetamol verträgt sie. Und jetzt bei starken Schmerzen, zum Beispiel nach einer Operation, können Opiate eingesetzt werden. Wenn sie jetzt vor einer OP steht, sollte sie sich vorher testen lassen, ob sie das Zeug, was da benutzt wird, verträgt?
Also kann man mal machen, ja, aber bei den Morphinen sind tatsächlich die Allergien deutlich geringer. Also habe ich jetzt seltener gesehen einfach, ja. Und würde man ja wahrscheinlich auch bei jemandem, der jetzt eine große OP oder so, da kommt man nicht mit Ibuprofen, ja. Deswegen, aber sie kann das natürlich vorher testen lassen, genau. Oder man kann eben schauen, ob...
Vor allem, wenn so viele Allergien gegen Schmerzmittel vorliegen. Also sie fragt natürlich, ob das eine völlig andere Wirkstoffklasse ist, ein ganz anderer Wirkstoffart als die vorgenannten, weil ein Opiat einfach... wieder was ganz anderes ist.
Ist was komplett anderes und da würde ich vielleicht nur kurz einen Nachtrag noch machen, weil das sehen wir tatsächlich ganz häufig im Krankenhaus, dass Patientinnen mit zum Beispiel einem Allergiepass kommen, ja, und dann ist da wirklich irgendwie 5 Seiten steht da drin, ja, irgendwelche ist aufgelistet. Allergie ist halt nicht gleich Allergie. Also ich frage dann schon, weil manchmal bei manchen Mitteln steht man ja dann echt mit dem Rücken zur Wand, ja, weil das braucht man dann. Und dann frage ich schon nach, wie äußert sich denn das bei Ihnen? Und manchmal ist es dann wirklich nur, ich kriege ein bisschen Hautausschlag oder so. Und wenn das dann wirklich was ist, was wir wirklich geben müssen, dann wagen wir es dann tatsächlich sogar manchmal.
Ja. Und beobachten halt sehr gut, ne?
Genau. Und notfalls, wie gesagt, man hat ja Mittel dann auch, um die Allergie zu unterdrücken in dem Krankenhaus-Setting. Ja, das ist ja praktisch in der freien Wildbahn gefährlicher, als wie wenn ein Arzt oder eine Ärztin daneben steht mit Cortison zum Beispiel in der Hand.
Wir haben versprochen, dass wir nochmal Auskunft darüber geben, wo man sich informieren kann, wie die aktuelle Pollenflugsituation ist. Also, Deutscher Wetterdienst war richtig getippt, da kann man gucken von mir. Es gibt aber auch noch vom Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit eine App bzw. eine Internetseite, die heißt EPIN, Pollenflug Bayern. Da kann man nachschauen auf den Seiten des Bayerischen Landesamts für Gesundheit. Das ist wirklich so im 3-Stunden-Rhythmus sogar, wird da angegeben, wie der Pollenflug gerade ist. Kann man sich gut informieren. Und der Herr Schmaus ist in der Leitung. Grüß Gott.
Ja, hallo.
Grüß Gott. Bitte.
Ja, ich bin seit ungefähr 55 Jahren mit Heuschnupfen geplagt und als Kind in extremster Form mit vor allem Bindehautentzündung. Dann hat sich das Ganze in den Jahrzehnten verlagert nach unten, also Rachen, Nase und jetzt auch etwas die letzten 10 Jahre in Richtung Lunge. Ich habe in der Zeit alles probiert, was es gibt, so Desensibilisierungen, Eigenblutbehandlungen damals. Das liegt aber schon länger zurück und ich komme zurzeit eigentlich recht gut klar damit, also in den letzten 10 Jahren, und nehme jetzt, wenn es akut wird, so dieses Nasenspray, das Mometason und dieses Budesonid für die Lunge. Und meine Frage, soll man das schon vorbeugend jetzt nehmen oder soll man erst warten, bis die Symptome auftreten?
Nee, also vorbeugend brauchen Sie es eigentlich nicht zu nehmen. Ich meine, sobald die Symptome kommen, ja relativ schnell. Also zum Beispiel, das war die Präparate, die Sie genannt haben, sind einfach kortisonhaltig.
Ja.
Da geht es ja darum, dann die Immunreaktion zu unterdrücken. Aber dafür muss sie ja erstmal da sein sozusagen auch.
Ja.
Also Sie brauchen jetzt nicht irgendwie schon im Dezember anfangen, Nasenspray regelmäßig zu nehmen.
Ja, das ist bei mir sind es auch die Frühblüher. Das geht um die 4 bis 6 Wochen. Und ich komme eigentlich momentan ganz gut zurecht. Das hat sich, wie gesagt, von alleine gebessert, aus welchen Gründen auch immer. Und ja, dann weiß ich Bescheid.
Ja, danke für den Anruf.
Ich danke auch. Auf Wiederhören.
Danke, Herr Schmaus. Alles Gute.
Wiederhören.
Danke.
Wir haben noch mal eine Frage über WhatsApp und da geht es um Kinder. Also ist ja ganz interessant, der Herr Schmaus hat gerade gesagt, in der Jugend war es bei ihm schlimmer und dann wurde es besser. Kann eine Allergie erstmal überhaupt wieder verschwinden?
Ja, kann sie tatsächlich. Also man weiß, zum Beispiel bei der Neurodermitis, ja, das fällt ja auch so in den Bereich, dass da viel mehr Kinder betroffen sind als dann Erwachsene zum Beispiel. Ja. Deswegen mal Allergien wachsen sich in Anführungsstrichen schon aus. Es gibt so Lebenspunkte, also Menopause zum Beispiel. Ja, da sagt man auch, dass da Allergien mal verschwinden können. Bei einer Schwangerschaft zum Beispiel. Wie gesagt, Kind vom Kind ins Erwachsenenalter. Tomaten kennt man ganz häufig, ja, dass das bei Kindern so ausschaut. Schläge auslöst und bei Erwachsenen dann wieder nicht mehr. Also deswegen, ja, die sind schon im Wandel.
Und dann haben wir noch Mona Jansen. Sie hat einen 13-jährigen Sohn, der hat seit 2 Jahren Heuschnupfen, nicht so schlimm. Würden Sie eine Desensibilisierung empfehlen trotzdem?
Also wird er denn überhaupt behandelt? Also hat er Sprays oder so? Hat sie wahrscheinlich jetzt
geschrieben?
Ja. Genau, also kann man schon machen. Also so eine Hyposensibilisierung.
Aber wenn sie meint, es ist nicht so schlimm, sie könnte auch warten, bis die Pubertät vorbei ist, weil sie gerade gesagt haben, da ändert sich das oft nochmal.
Genau, aber die Desensibilisierung per se, sie riskiert ja damit nichts. Also sie, wenn, dann hilft sie ihr und es verhindert eben einen Etagenwechsel. Ich würde es tatsächlich einmal probieren, weil das ist nichts, was irgendwie groß schwerste Nebenwirkungen verursacht. Entweder es hilft einem oder es hilft einem halt dann nicht.
Ja, und, für 13-Jährigen ist wahrscheinlich das Durchhalten das Schwierige.
Ja, so stimmt.
Für das Kind.
Ich nicht dran gedacht. Ja.
Na, genau.
Genau, aber gibt es ja auch nicht nur als Spritze, habe ich ja schon mal gesagt. Ja, vielleicht geht es mit unter der Lunge, Zunge ein bisschen einfacher für auch einen 13-Jährigen.
Also wir bleiben dabei, es ist immer ein Abwägen. Solche Allergien, übrigens auch die Erdnussallergie, die Sie ganz am Anfang genannt haben, da kann man eine Desensibilisierung machen. Man muss eben ein bisschen schauen, wie schlimm ist es eigentlich. Und es wirkt nicht immer, aber wenn es wirkt, dann, wie wir gehört haben, durchaus auch ein Leben lang. Ich sage jetzt mal ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Safi. Die Stunde ist verflogen. Schön, dass Sie bei uns waren.
Danke auch.
Ja, Heuschnupfen und Co. Was tun gegen Allergien? Das war unser Thema heute im Gesundheitsgespräch. Zum Nachhören finden Sie unsere Sendung in der BR Radio App und natürlich auch überall, wo es Podcasts gibt.